Dann lasst uns noch mal gemeinsam aufschlagen zu dem kleinen Judasbrief. Lest die Verse vor, dann können wir auch gleich wieder zumachen. Es ist zu kalt dann schon. Judasbrief, dieser kleine Brief ganz am Ende unserer Bibel vor der Offenbarung. Und ich lese uns Vers 24 und 25. Dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren und euch unsträflich mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen, dem allein weisen Gott, unserem Retter, gebührt Herrlichkeit und Majestät, Macht und Herrschaft, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Macht ruhig die Fenster wieder zu. Und dann. Dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren und euch unsträflich mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen, dem allein weisen Gott, unserem Retter, gebührt Herrlichkeit und Majestät, Macht und Herrschaft jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Es ist sicherlich kein Zufall, dass dieser kleine Judasbrief, verfasst von einem der Halbbrüder unseres Herrn Jesus Christus, ein Brief, der so oft vernachlässigt wird, glaube ich, dass der ganz hinten in unseren Bibeln steht, direkt vor dem Buch der Offenbarung, wo so viel von der Endzeit berichtet wird und der damit verbundene Finsternis. Manche nennen den Judasbrief ganz trefflich die abtrünnigen Geschichte, der so voll davon ist, mit allem Ernst vom Abfall vom Glauben berichtet, vom Eindringen, von dem Einschleichen falscher Lehre, die ihre Saat des Bösen und den Irrtum ausstreut, die für lehrmäßige Verwirrung sorgt, vom Werk des Feindes unserer Seele, der mit hinterlistigen Anschlägen und Anläufe versucht, alles zu zerstören oder niederzureifen. So ist dieser kleine Brief ein eindringlicher Warnruf, der die Gläubigen zur Wachsamkeit und zur Standhaftigkeit aufruft. Aber vor diesem dunklen Hintergrund, und Judas malt ihn in den allerdunkelsten Farben, deshalb habe ich vorhin extra den ganzen Brief vorgelesen in der Textlesung, vor diesem dunklen Hintergrund zeichnet sich nun umso mehr diese herrliche Doxologie ab. Sie leuchtet hier besonders auf am Ende dieses Briefes. Eine Doxologie, was ist es? Es ist dieses lobpreisende Rühmen Gottes, dieser spezielle Lobpreis Gottes. Es geht darüber hinaus über das Lob. Es ist immer auch ein Glaubensbekenntnis. Hier das Glaubensbekenntnis der ewigen Sicherheit der Heiligen, des Beharrens der Gläubigen, der Bewahrung der Gläubigen bis in alle Ewigkeit. Und es ist immer auch dann ein Segenswunsch. Und so gebrauchen wir das auch oft, wenn wir unsere Gottesdienste schließen und eine dieser vielen Doxologien am Ende des Gottesdienstes vorlese. Judas beginnt hier in dem Vers 24 mit den Worten dem aber. Und die Betonung liegt hier in dem Satz eigentlich auf dem aber. Wir könnten es eigentlich besser rumdrehen und sagen aber dem, der mächtig genug ist. Weil er schafft damit diesen deutlichen Kontrast von all diesen Versen, die zuvor sind, diese düstere, finstere, verdrießliche, runterziehende Verse. Und so können wir hier lesen, aber dem, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren und so weiter. Siehst du, nach über 20 Verse voll von all diesen wirklich dunklen, schwarzen, finsteren Beschreibungen, geht dieser letzte Blick zum Herrn hin. Und das ist eigentlich ein ganz wichtiges geistliches Prinzip, das wir ständig anwenden können. Wir sehen und wir hören jeden Tag so viele negative Nachrichten und Botschaften, so viele Stimmen um uns herum im Rundfunk, im Fernsehen, Tageszeitung, im Internet, von denen Menschen um uns herum, mit denen wir zu tun haben. Und wie leicht kann es geschehen, dass wir dabei stehen bleiben. Und jedes Mal entscheidet sich dann, ob wir zur Ruhe kommen können oder ob wir in Unruhe kommen, in vielleicht sogar Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung. Ich habe mir manchmal schon überlegt, ob ich überhaupt noch Nachrichten angucke oder Zeitung lese. Da gibt es scheinbar nur noch eine Hiobsbotschaft nach der anderen. Eine Nachricht, eine Schlagzeile schlimmer als die anderen. Man muss lange warten, bis irgendeine gute Nachricht überhaupt kommt oder man sieht. Und wenn man nur noch um sich herum all diese Probleme sieht, rechts, links, vorne, hinten, all den Lug und Trug, all die Falschheit, das Versagen, die Skandale, schockierende Neuigkeiten, dann ist es kein Wunder, wenn Menschen irgendwann die Hoffnung verlieren und nur noch am Boden sind. Und der Teufel ist ein Meister in diesem Plakat klebe. Riesengroß kleistert er die Sorge und die Zweifel und diese Befürchtungen an die Wand, um Leute in die Enge zu treiben, unsere Seele aufzuscheuchen, dass unsere Herzen und Lippe nicht mehr Gottes Gnade rühmen, sondern wir auf Halbmast flaggen, im Trauerflor dahingehen. Er will nicht, dass wir oben ankommen, als auf der Siegerstraße der Überwinder, sondern eher im Trauermarsch der Verzagten. Und so ist ein Dauerredner unterwegs und verspritzt tagtäglich dieses Gift der Mutlosigkeit unter den Menschen. Uns Christen wird manchmal vorgeworfen, dass wir in einem elfenbeinernen Turm leben und irgendwo in unserer eigenen kleine Fantasiewelt, unsere eigene kleine Welt und die Realität um uns herum gar nicht wahrnehmen oder uns nicht interessiert. Aber das stimmt nicht. Wenn jemand mit dem Herrn lebt und wandelt, dann sieht er sehr wohl die Probleme und die Missstände um sich herum. Politische, wirtschaftliche Missstände und Skandale, Hungersnot auf der Welt, misshandelte Menschen, misshandelte Kinder, der moralische Verfall, all die Lüge, all die Heuchelei, all die Manipulationen, all die Kriege, die Terrorakte, Gewalt, Naturkatastrophe, Ausbeutung der Ärmsten, Verfolgung von Menschen, Unterdrückung von Menschen, Corona, drohende Kriege, vielleicht Weltkriege. Wir sehen all diese Dinge und wir sind tief betrübt und berührt von all diesen Dingen. Aber wir bleiben da nicht stehen. Das ist nicht unser letzter Blick, hoffentlich. Aber für viele Menschen ist das, was sie um sich herum sehen und das, was sie in sich selber sehen, der letzte Blick. Da bleiben sie stehen und es geht nicht weiter. Und das kann uns auch als Christen passieren. Und es ist kein Wunder, wenn wir alle Zuversicht verlieren. Nach diesem äußeren Blick und dem inwendigen Blick muss immer auch dieser Blick nach oben gehen. Und das ist genau das, was Judas hier tut in diesem kurzen Brief. Wenn Judas mit Vers 20 aufgehört hätte, ich glaube, den Brief würde ich eigentlich gar nicht lesen wollen. Das ist nur bedrückend, das Bild, was er malt. Er redet nur von gefährlichen Dingen, die uns bedrohen und die Gemeinde bedrohen, unser geistliches Leben als Christen und die Gesellschaft. Aber Judas ist sehr wohl ein Realist. Er nimmt all diese Dinge um sich herum wahr, all die üblen Missstände, Sünde, die Gefahren, aber er bleibt ein Realist. Kennt ihr den Unterschied zwischen Optimist und Pessimist und Realist? Der Pessimist, der sieht nur den dunklen Tunnel. Nur den dunklen Tunnel. Und der Optimist, der sieht den dunklen Tunnel und er sieht das Licht am Ende des Tunnels. Und der Realist, der sieht den dunklen Tunnel und er sieht das Licht am Ende des Tunnels. Und er sieht aber auch den nächsten Tunnel. Weil wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Durchgehend. Wir bleiben nicht drin. Wir gehen da durch. Der Realist steckt seinen Kopf nicht in den Sand. Er tut nicht so, als würde all diese Dinge gar nicht existieren und sagt nur, preis den Herrn, ist alles wunderbar. Ich weiß gar nicht, was ihr wollt. Nee, aber er bleibt da nicht stehen und Judas bleibt hier nicht stehen, sondern er bringt die Empfänger seines Briefes an den Ort, wo sie Gewissheit und Zuversicht haben und somit auch den Sieg finden können. Und so kann er diesen Brief mit diesem Lobpreis, dieser Doxologie beschließen. Und lass mich das sagen, nur der Mann und die Frau, die ihr Vertrauen ganz in den Herrn Jesus Christus setzen, können durch diese Welt wandern mit all ihren Problemen, mit all ihrer Heuchelei, mit all ihren Gefahren, mit all ihren Missständen und dann mit einer Doxologie im Mund und im Herz herumgehen, anstatt ständig ein Klagelied zu singen und zur Gattung Megasaurus zu gehören. Das haben wir hier in unserem Text gerade gelesen. In Vers 16 heißt es, das sind Unzufriedene, die mit ihrem Geschick hadern und dabei nach ihren Lüsten wandeln. Und ganz ehrlich, wenn du behauptest, den Herrn zu kennen und mit ihm zu leben, und kannst dieses Leben nicht mit all seinen Problemen und Gottlosigkeit mit einer Doxologie und einem Lobpreis gehen, dann stimmt irgendwas nicht. Irgendwas stimmt dann nicht. Ich weiß, bei manchen Christen hat man manchmal das Gefühl, die sind bei ihrer Taufe in Zitronensaft getauft worden. Sie sagen zwar, ich liebe den Herrn und ich habe Freude im Herrn. Ich bin dann immer neigend zu sagen, zeig's doch mal mit deinem Gesicht. Aber Judas gibt uns am Ende seines Briefes diesen Blick nach oben. Er sagt, ja, all die Dinge, von denen ich geschrieben habe, die sind wahr, die sind zutreffend. Dinge stehen schlecht und sie werden noch schlimmer werden. Es sind gräuliche Zeiten, die bösen Menschen, die Betrüger werden es immer schlimmer treiben. Viele verführen und werden selbst verführt. Die Dinge werden nicht besser am Ende hin. Nicht in der Politik, nicht in der Gesellschaft, nicht auf dem moralischen Gebiet. Die Welt, in der wir leben, sie verändert sich. Und sie verändert sich nicht zum Bessern. Je länger diese Welt existiert, umso kälter wird sie, umso gleichgültiger wird sie, umso verhärteter wird sie, umso gottloser wird sie. Aber hier dürfen wir nicht stehen bleiben. Das darf nicht unser letzter Blick sein, sondern so wie bei Judas muss unser Blick nach oben gehen und zu dieser Doxologie führen. Dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne Strauchen zu bewahren und euch unsträflich mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen, dem allein weisen Gott, unserem Retter, gebührt Herrlichkeit und Majestät, Macht und Herrschaft jetzt und in alle Ewigkeit. Jedes christliche Leben muss dahin kommen. Egal in welche Umstände wir uns befinden, egal welche Versuchungen und Trübsale wir auch ausgesetzt sind. Der letzte Blick muss zum Herrn gehen, ihr Lieben. David hat es getan. Er schreibt im Psalm 25, Vers 15: Meine Augen sind stets auf den Herrn gerichtet, denn er wird meinen Fuß aus dem Netze ziehen. Hast du bemerkt, was er sagt? Sein Fuß ist im Netz, aber er blickt nicht nach unten auf das Netz und auf seinen Fuß. Er schaut nach oben, er sagt, meine Augen sind stets auf den Herrn gerichtet, denn er wird meinen Fuß aus dem Netze ziehen. Der Teufel will immer, dass wir in fünf Richtungen blicken. Nach rechts, nach links, nach vorne, nach hinten und in uns selber rein. Aber nie nach oben. Nie nach oben. Der David schreibt in dem Psalm 25, was in seinem Leben passiert. Er spricht von Einsamkeit, Angst seines Herzens, große Nöte, Jammer, Elend, Feinde, die ihn hassen und von seiner Sünde. Aber sein Blick ist stets auf den Herrn gerichtet. So wie Noah in der Arche. Die Arche hat nur ein Fenster. Und das Fenster, das geht nach oben. Nun, wenn wir aber ohne Doxologie durch dieses Leben gehen, ohne Doxologie im Herzen, Mund, dann liegt es sicherlich daran, dass wir eine unzulängliche oder zu geringe Sicht vom Herrn haben. David Martin Lloyd-Jones hat mal gesagt, 99% unserer Probleme kommen daher, dass wir Gott nicht so kennen, wie er wirklich ist. Wir leben in einer Zeit, in die sehr große Gedanken über den Mensch hervorbringt, aber sehr kleine, wenn überhaupt, über Gott. Und wenn wir Gott immer nur durch das falsche Ende unseres Fernrohrs angucken, müssen wir uns nicht wundern, wenn er zusammenschrumpft auf Pygmäenmaße. Und wenn wir, dann müssen wir uns auch nicht wundern, wenn wir Pygmäen Christen sind und wenn wir einen Pygmäen-Glaube haben. Weil wenn man durch das richtige Ende durchgucke vom Fernrohr, dann müsste man unserem Herrn ständig erzählen, wie groß diese Berge sind in unserem Leben. Wir könnten den Berge erzählen, wie groß unser Gott ist. Wenn man den Herrn wirklich kenne, in all seiner Liebe und Allmacht und Weisheit, hätte wir diese Probleme nicht. Und deshalb lenkte Judas die Gedanken seiner Leser, die in weit schwierige Umstände waren als wir, zum Herrn hin und sagt, das muss euer letzter und entscheidender Blick sein. Konzentriert dich darauf, auf diesen Herrn zu blicken. Im Psalm 46 heißt es so herrlich, ich liebe diesen Psalm, da heißt es so herrlich, seid stille und erkennet, dass ich Gott bin. Dieses Lied, das Martin Luther inspiriert hat, das Lied Ein feste Burg zu schreiben. Stille soll es sein und Gott erkenne. Dieser Psalm ist ein sehr lauter Psalm. Und trotzdem sagt er, seid stille. Das ist ein ganz lauter Psalm. Er beginnt damit, Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Darum fürchten wir uns nicht, wenngleich die Welt unterginge und die Berge mitten ins Meer senken, wenngleich das Meer wütete und wallte und von seinem Ungestüm die Berge einfielen. Siehst du, wie laut das alles ist? Angsteinflößend. Und dann sagt er in Vers 5, ein Strom mit seinen Bächen erfreut die Stadt Gottes, das Heiligtum der Wohnungen des höchsten Gott ist in ihrer Mitte. Sie wird nicht wanken. Er sagt, Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Der Herr erspart uns nicht all diese Dinge, aber er sagt, er ist eine Hilfe in den großen Nöten. Ich habe unsere jungen Leute über Jahre hinweg im KJE gesagt, versuch nicht einfach aus der Anfechtung herauszukommen. Suche Gott in der Anfechtung. Frag ihn, was soll ich lernen in dem Ganzen? Wo willst du Veränderungen? Wo soll ich vielleicht was loslassen? Such den Herrn in den Anfechtungen. Wie oft reagieren wir wie die Jünger auf dem See, in einem großen Sturm. Und es war ein großer Sturm. Das waren erfahrene Seeleute, die wegen ein bisschen Wellengang kommen die nicht in Unruhe. Aber dann sehen auch sie nur noch diese riesige Welle, wie das Boot hin und her geworfen wird. Und das Wasser mehr und mehr in das Boot hineindringt. Und der Sturm wird nicht schwächer. Und obwohl der Herr mit ihnen im Schiff ist, dann sagt sie, Herr, schläfst du? Siehst du nicht unsere Not? Interessiert dich das gar nicht, dass wir umkommen? Nun, ich muss gestehen, das ist schon so 2, 3, 4, 5, 6 Zeitpunkte in meinem Leben gab, wo ich mich auch ertappt habe, diese Frage zu stellen. Weil ich predige hier immer erst zu mir selber. Ich lasse euch nur zuhören, aber eigentlich predige ich zu mir selber. Und da kommt so oft die Frage in solchen Zeiten, warum Gott, warum lässt du das so viel Schweres in meinem Leben zu, so viel Leid? Dabei sollte man eigentlich fragen, Herr, warum lässt du so viel Gutes in meinem Leben zu? Oder? Wir fragen in Zeiten des Leides, Gott, warum eigentlich ich? Und Gott sagt, warum nicht du? Was macht dich denn so außerordentlich und exorbitant gut und erhabe über alle anderen, dass du denkst, du hättest meine Erziehungswege nicht nötig? Manchmal führt Gott uns wie die drei Freunde Daniels in den Feuerofen der Trübsal. Aber es ist nur, dass wir und manchmal auch andere sehen, da ist der Sohn Gottes mit in diesem Feuer drin. Und das Feuer kann ihnen gar nichts anhaben. Es befreit sie nur von den Fesseln. Ne? Das war das, was passiert ist. Sie wurde befreit von ihren Fesseln in diesem Feuer der Trübsal. So werden wir manchmal frei von diesen irdischen, sündhaften Bindungen, Fesseln, die uns immer noch festhalten. Aber am Ende steht die Doxologie. Und es beschämt uns eigentlich, dass es hier ein heidnischer König ist, der dann sagt, gepriesen sei der Gott Sadrachs, Meschachs und Abednegos, der seinen Engel gesandt hat und seine Knechte errettet hat. Der Satz ist schon nicht fertig. Die auf ihn vertrauten. Die auf ihn vertrauten. Gott schafft einen Ausweg aus einer völlig hoffnungslosen Situation, menschlich gesprochen. Und ihr Lieben, manchmal ist es so, wenn wir am Ende sind mit unseren ganzen Mitteln und dann ist die Rettung gerade so um die Ecke rum. Dann wartet die eigentlich schon. Und Gott sagt, bist jetzt fertig mit deiner Anstrengung? Und wir sagen, ich schaff's nicht. Und er sagt, ja, ich weiß, jetzt gehen wir aus dem Weg, lass mich mal machen. Mit unserer Macht ist nichts getan, wir sind gar bald verloren. Es streit für uns der rechte Mann, den Gott selbst hat erkoren. Und weißt du was, Gott ist nicht bekannt, dafür bekannt, mit ein paar Standardlösungen anzukommen. Er tut das Außergewöhnliche. Das Wundersame, das Einzigartige, das Atemberaubende, das, was uns mit den Ohren schlagern lässt, das, was uns die Kinnlade runterfallen lässt, das, was uns die Augen rausfallen lässt. Siehst du, wenn Menschen etwas tun, dann hat es immer diesen menschlichen Fingerabdruck und diesen menschlichen Geruch. Alles trieft von Menschlichkeit. Auch wenn Menschen die größte Wolkenkratzer planen und bauen. Man kann trotzdem der ganze Logik von dem Ganzen folgen. Man sieht die Bedeutung hinter all dem, die Gedanken hinter all dem. Man kann es durchschauen. Man kann sogar lesen, wie viel es gekostet hat, wie es zustande kam, wie es geschafft wurde, welche Organisation damit beteiligt war, damit es zum Ziel geführt hat. Aber Gott baut keine Wolkenkratzer. Menschen bauen Wolkenkratzer. Gott baut Sterne. Sonnen. Galaxien. Milchstraßen. Schwarze Löcher. Die 400 Millionen Lichtjahre von uns entfernt sind, habe ich diese Woche gelesen. Mit einer 40 Milliardenfachen Sonnenmasse. Er baut Himalayas, Ozeane. Und wenn Gott auf die Bühne tritt, dann ist es wie der Unterschied zwischen einem Wolkenkratzer und einem Stern. Er misst all die Wasser der Meere mit der hohlen Hand, heißt es geschrieben. All die Nationen sind vor ihm wie ein Tropfen Wasser am Eimer. Nicht wie ein Eimer, wie ein Tropfen. All die Inseln sind wie Staubkörnlein auf seiner Waage. Die Welt lässt uns als Zwerge scheinen, aber Gott macht die Welt zum Zwerg. Die Welt ist ein Fußschemel für ihn, über dem er thront. Für ihn ist das ganze aufgeregte Gewusel von 8 Milliarden Menschen, geschäftiger Menschen, nicht mehr als das Zirbe oder Hüpfe von ein paar Heuschrecke für uns im Sommer. Und dieser Gott kann uns vor dem Straucheln bewahren, sagt Judas. Er bewahrt uns auf diesem Weg, der zum Himmel führt, aber auch voller Gefahren und voller Beschwernisse ist. Er übersät mit Hindernisse und Fallstricke und ein einziger falscher Tritt kann schreckliche Folge haben, kann uns zu Schade kommen lassen. Und wie leicht ist ein Fehltritt getan, wenn uns diese Gnade nicht hält und bewahrt und leidet. So schreibt der Asaf im Psalm 73, Vers 2, sagt er, ich aber fast wäre ich gestrauchelt mit meinen Füßen, wie leicht hätte ich einen Fehltritt getan. Wir halten uns selber vielleicht für erfahrene Bergsteiger mit dem geübten Blick, mit einer guten Ausrüstung. Aber wenn wir uns auf unsere eigene Kraft verlassen, werden wir sehr bald merken, wie schwach und verwundbar wir sind. Wir stolpern und strauchen sogar auf eine gerade Strecke. wir stolpern sogar auf eine Strecke, die wir schon 100-mal gegangen sind. Und Strohhalm kann uns zum Fall bringen. Die kleinste Sache kann uns große Mühe machen. Ein falsches Wort, ein falscher Satz von irgendjemand. Wir sind zu Tode betrübt, haben eine schlaflose Nacht. Gerade in Rage und Zorn. Der kleinste Kieselstein im Schuh hindert uns, bereitet uns Schmerzen, hält uns auf, tut uns weh. So mächtig sind unsere Feinde. Diese Welt mit all ihrer Begierde, der Teufel, der umhergeht und sucht, wen er verschlingen kann. Und schließlich unsere eigene Sünde, die so mächtig und uns ständig umstrickt. Und was gibt es mit alles, was uns zum Straucheln bringen kann und will? Siehst du, der Herr möchte sein Werk in uns immer mehr vertiefen, uns fördern, uns vorwärts bringen. Und Gott hat einen Wunsch für uns. Und wenn wir denselben Wunsch haben, den Gott für uns hat, dann geht es uns gut. Wir sollen den Herrn lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Verstand, mit all unseren Kräften, auf ihn vertraue, in enger Gemeinschaft mit ihm lebe. Aber bin ich bereit dazu? Ist das auch mein Wunsch? Oder ist das nur der Wunsch Gottes? Und wie kann ich dazu kommen? Weil siehst du, unsere Vorstellungen, die sind oft ganz anders als die vom Herrn. Ich zeige dir, was ich meine. Schlag mal mit mir auf zum Hohelied Salomo, Kapitel 7. Hohelied Salomo, Kapitel 7. Vers 12, da sagt die Sulamit: Komm, mein Geliebter, wir wollen aufs Feld hinausgehen, in den Dörfern übernachten. Wir wollen früh zu den Weinbergen aufbrechen, nachsehen, ob der Weinstock ausgeschlagen hat, ob die Blüten sich geöffnet haben, ob die Granatbäume blühen. Dort will ich dir meine Liebe schenken. Dort, sagt sie, will ich dir, mein Lieber, meine Liebe schenken. Die Braut möchte mit ihm in den Weinberg gehen. Sie ist bereit dazu, früh aufzustehen. Sie will mit ihm nach den Früchten schauen und sie will ihm dort ihre Liebe schenken. Aber jetzt pass auf. Das Nächste, was wir von ihr lesen, und das ist interessant, weil er führt sie nicht in den Weinberg. Das Nächste, was wir lesen, ist in Kapitel 8. Da heißt es in Vers 5, Wer ist sie, die da heraufkommt von der Wüste, gestützt auf ihren Geliebten? Siehst du, er hat sie nicht in den Weinberg geführt, sondern in die Wüste. Dort in der Wüste hat sie gelernt, sich auf ihn zu stützen, auf seine Stimme zu hören, ihm zu vertrauen. Das ist Christentum. Der Herr stützt und wir lehnen uns auf ihn. Und je mehr wir das tun, umso mehr kann er uns gebrauchen, umso mehr ist er verherrlicht. Und es gibt keinen einzigen Streckeabschnitt, wo wir uns nicht auf den Herrn stützen müssten, weil nur so gibt es richtiges Vorankommen. Christentum ist nicht einfach ein Verhalten. Es ist ein Verhältnis zu diesem Heiland. Es steht hier auch nicht, dass sie sich auf seinen Arm stützt. Es heißt hier, wer ist die, die da heraufkommt von der Wüste, gestützt auf ihren Geliebten? Auf den ganzen Geliebten. Die ganze Person Jesu. Er ist der Herr, der Heiland, der Hohepriester, der Fürsprecher, der König, der Priester, der Prophet, der Rabbi, der Arzt, der Mittler, der Hirte, der Freund, der Bräutigam, der Fels, die Burg, die Zuflucht, der Friede, das Lamm, der Ratgeber. Der Geliebte. Sie stützt sich auf den ganzen Heiland. Alle Verheißungen sind Ja und Amen in ihm. Alles, was Christus uns verheißen hat, das gehört uns. Friede, ja. Freude, ja. Liebe, ja. Ewiges Leben, ja. Sieg, ja. Kraft, ja. Erkenntnis, ja. Geduld, ja. Heiligung, ja. Himmel, ja. Wahrheit, ja. Hoffnung, ja. Freiheit, ja. Alles ist in ihm uns gegeben. Und je länger wir mit dem Herrn gehen, umso mehr sollten wir erkennen, wie schwach wir sind, wie lang der Weg, wie steil und beschwerlich dieser Weg. Aber dieser Weg führt nach oben, in immer höhere Regionen. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, bleiben wir auf dieser selben Ebene, weil wir uns nicht auf den Herrn stützen? Bleiben wir vielleicht lange Zeit immer auf dieser selben Ebene, weil wir immer noch, auch nach Jahren, unsere eigenen Wege gehen, immer noch in der eigenen Kraft, immer noch in der eigenen Weisheit vorwärts gehen und uns nicht stützen? Bleiben wir deshalb da und drehen eine Runde um die andere? Ihr Lieben, wir wachsen dann, wenn wir von Tag zu Tag heilandsbedürftiger und heilandsverlangender werden. Soll ich es nochmal sagen? Wir wachsen dann, wenn wir von Tag zu Tag heilandsbedürftiger und heilandsverlangender werden. Wenn wir keinen einzigen Schritt mehr ohne diesen Herrn tun wollen. Wenn wir sagen, wie eine Emmy Bush, die Frau von dem Wilhelm Busch, die gesagt hat, ohne mein Heiland kann ich nicht einen einzigen Pfannkuchen backen. Nicht einen Pfannkuchen kann ich machen ohne meinen Heiland. Und wenn ein Mose sagt, ich gehe keinen einzigen Schritt, es sei denn, dein Angesicht geht voran. Wer den Herrn kennt und sich auf ihn stützt, der kennt die Quelle immer neuer Kraft. Das ist vielleicht das größte Wunder in der Welt und das, was Gott jetzt am meisten verherrlicht. Wenn ein Menschenherz durch die Gnade, ihn zu kennen, so fest wird im Herrn, dass es weder dem Feind noch der Welt noch diesem Leben mit all seinen mannigfaltigen und unerwarteten Vorkommnissen gelingt, dieses Vertrauen wanken zu machen. Das ist vielleicht das größte Wunder. Dieses Vertrauen ändert nicht immer meine Umstände, aber es ändert mich. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, wenn Stürme auch drohen von fern, mein Herz im Glauben doch allezeit singt, mir ist wohl. Mir ist wohl in dem Herrn. Das hat Horatius Beffert gedichtet, nachdem er gerade seine 4 Kinder auf einen Schlag verloren hat. Als es zu dieser Kollision auf See kam, von denen beide Schiffe, und als klar war, das Schiff geht unter, dann ist die Mutter mit ihren 4 Kindern an Deck. Sie sind niedergekniet und haben ihr Leben dem Herrn anbefohlen, wenn möglich, möge er sie alle retten. Alle 4 Kinder sind ertrunken. Nur die Frau hat überlebt, nur die Mutter. Das sind 4 frische Gräber. Und der Mann dichtet das Lied. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, wenn Stürme auch drohen von fern. Dieser Herr bewahrt uns vor dem Strauchen. Wir merken, Christus ist mein Fels, auf den ich mich stütze. Er gibt nicht bloß Wasser in der Wüste, er begleitet mich, 1. Korinther 10. Er trägt jeden Einzelnen durch die Wüste hindurch. Er führt von Sieg zu Sieg, von Gebrochenheit zu Gebrochenheit, von Abhängigkeit zu Abhängigkeit. Dass wir immer unfähiger wird, einen Schritt allein zu tun, aber immer sicherer und gewisser in ihm. So wird der Wüstenweg zum Herrlichkeitsweg. Das ist der Weg Gottes, ihr Lieben. Was für eine Kostbarkeit. An Gottes Art und Weise, ja, das gebe ich zu, muss man sich gewöhnen. Es geht freilich nicht an einem Tag. Es soll aber auch nicht ein einziger Tag verloren gehen in dieser Schule. Wir haben unsere Vorstellung vom Leben mit ihm, wie wir ihm unsere Liebe zeigen. So wie die Sulamit. Aber er weiß, es braucht nicht nur den Weinberg. Er weiß, es braucht auch die Wüste. Wüstenuniversität. Das musste auch ein Mann wie ein Mose lernen. Da sollte das Volk Gottes aus Ägypten ins Land der Verheißung führen. Das war eine große Aufgabe. Aber zunächst musste der Werner lernen, dass er trotz all seiner großen Weisheit und Gelehrsamkeit und Stellung in Ägypten nichts war, nichts wusste und nichts tun konnte. All sein ganzer Tatendrang, all seine Ungeduld, all seine verborgene Ehrsucht, die er auch hatte, wo er diesen Ägypter erschlagen hat und dann gedacht hat, er wird jetzt von dem Volk Israel erkannt als der Befreier, der sie rausführt aus diesem Land. Aber so war das nicht. Er brauchte noch 40 Jahre Midian. Der wurde 120, der Mose. Manchmal teilt man sein Leben ein in drei Blöcke, 40 Jahre. 40 Jahre Ägypten, 40 Jahre Midian, 40 Jahre Wüste. 40 Jahre lang dachte Mose, dass er etwas sei. 40 Jahre lang, dass er nichts sei. Und 40 Jahre lang erfuhr er, dass Gott alles ist. So heißt es im Lied. Was eigenes Wirken hat erweckt, nicht lange währt, nicht göttlich schmeckt. Es lässt uns, wie wir waren. Hier setzet mich Gott selbst zur Ruhe. Ich stimme seinem Wirken zu und mag nichts mehr als dies erfahren. So führt Gott uns in die Tiefe. Wir verstehen nicht, dass es das Weitergehen nichts anderes bedeutet als tiefer gehen. Daniel musste in den Löwengraben. Seine Freunde mussten in dieses Feuer, um diesen Gott kennenzulernen von einer Art Weise, wie sie ihn niemals zuvor kennengelernt haben. David spricht im Psalm 23 von einem bereitenden Tisch, von einem gesalbten Haupt, von einem überfließenden Becher. Aber erst nach dem Todesschatten. Erst wenn die Todesschatten des Kreuzes über unser Wesen gegangen sind, kann Gott uns einen immer bereiteten Tisch, ein gesalbtes Haupt und einen überfließenden Becher geben. Und so lehrt der Herr uns, dass wir uns auf ihn lehnen und stützen, so bewahrt er uns vor dem Straucheln. Aber siehst du, dazu muss ich in seiner Nähe bleiben. Ich kann mich nicht auf jemanden stützen, der 3 Meter von mir weg ist. Oder? Geht nicht. Ich muss ganz bei ihm sein, um mich auf ihn zu stützen. Ich stütze mich auch nicht auf meine Liebe zum Herrn. Das hat der Petrus versucht, da ist er schrecklich zu Fall gekommen. Nein, ich stütze mich auf seine Liebe zu mir. Arthur Pink schreibt, warum sollte ich den dunklen Schacht der Trübsal fürchten, wenn ich überzeugt bin, dass er mich in die Goldmine der geistlichen Erfahrung bringt? Schön. Warum sollte ich den dunklen Schacht der Trübsal fürchten, wenn ich überzeugt bin, dass er mich in die Goldmine der geistlichen Erfahrung bringt? Kein Wunder, dass der Heilige Geist durch Judas hier den Brief so schließt. Dem Gott, der allein weise ist, unserem Retter, gebührt Herrlichkeit. Gott hat das letzte Wort. Wir denken und benehmen uns oft so, als hätte unsere Lebensumstände das letzte Wort. Oder als hätte der Satan das letzte Wort. Oder als hätte unsere Schwachheit und Begrenztheit das letzte Wort. Aber unsere Schwachheit war noch nie ein Problem für den Herrn. Die steht uns nicht im Weg. Unsere Kraft steht uns im Weg. Weil wir können noch so viel. Wir wissen noch so viel. Wir haben noch so viel. Wir sind noch so viel. Und solange wir noch in der eigenen Kraft dastehen und uns nicht ganz auf diesen Herrn stützen, hält sich der Herr zurück. Weil seine Allmacht, die geht mit unserer Kraft keinen Bund ein. Aber mit unserer Ohnmacht, das macht er. Wenn ich schwach bin, bin ich stark, sagt der Apostel Paulus in 2. Korinther 12. Gott hat das letzte Wort. Er ist El Elyon, der Allerhöchste. Über ihm ist niemand. Er hat absolute Macht, Autorität. Er allein ist weise. Er braucht keinen Ratgeber. Weißt du, er wird nie zum Erzengel Michael gehen und sagen, du Erzengel, die Menschen, die machen da unten alles kaputt.
soll ich bloß machen? Das ist ein Rat für mich.
Nee. Er wird auch nicht zum Engel Gabriel gehen und fragen, Engel Gabriel, guck mal, meine Gemeinde, die will mit mir nicht kooperieren. Wie soll ich mein Reich bauen? Hast du einen Rat für mich? Das wird er auch nicht tun. Gott sitzt auf dem Thron und er regiert. Es sind keine Sorgefalten auf seinem Gesicht. Er rennt nicht nervös, händeringend hin und her. Es sind keine abgeknabberten Fingernägel um seinen Thron herum. Er herrscht über alles. Er ist niemand eine Antwort schuldig. Er fürchtet nichts, er übersieht nichts, er braucht nichts. Er braucht auch nicht unsere Billigung und unsere Einschätzung darüber, was gut ist und was angenehm ist und was befriedigend ist und was schön ist, was richtig oder falsch ist. Er braucht uns nicht, uns kleines Menschlein als Ratgeber und auch sonst niemand als Ratgeber. Das hat Luther in seiner allerletzten Predigt 1546 in Eisleben gepredigt, kurz vor seinem Tod. Da sagt er, die Leute meinen, Gott könne nicht recht regieren. Er braucht weise und kluge Leute und Gott ist jedermanns Diener und jedermann könne sein Schulmeister sein und alles besser ordnen und machen er, als er es kann. Gott wird ständig in die Schule geführt, sagt Luther in seiner letzten Predigt. Gott allein ist weise und mächtig. Er besitzt Majestät und Gewalt und Macht. In ihm lebe und webe, sind wir er bestimmt über jeden Herzschlag, den wir tun dürfen. Er bestimmt, wenn wir das letzte Mal ausgeatmet haben, ob wir nochmal einatmen. Er bestimmt, ob nach diesem Herzschlag noch ein weiterer Herzschlag kommt. Er bestimmt, ob dies der letzte Tag ist von unserem Leben oder ob wir noch ein Jahr haben. Er bestimmt. Ganz allein. Kein Putin, kein Biden, keine Annalena oder sonst irgendwelche Mädels, die da rumrennen. Egal ob Napoleon oder Alexander der Große oder Nebukadnezar, Hitler, ein einziger regiert. Der Gedanke der Größe und Erhabenheit Gottes und die Ehrfurcht für ihn verschwindet mehr und mehr. Gott ist unser Diener geworden, der sich nach unseren Willen richten soll. Die Betonung liegt heute darauf, der Herr ist mein Hirte. Er soll mich versorgen. Nein, die Betonung liegt darauf, der Herr ist mein Hirte. Er ist zuerst Herr. Okay? Nein, man muss die Zepterabtrabe, mit der wir uns einbilden, diese Welt zu regieren, aus den vergänglichen Händen schlagen. Wir müssen fühlen und erfahren, dass wir nur Staub und Asche sind und dass Gott über das Schicksal der Menschen bestimmt. Er gibt uns täglich Odem zum Leben. Er ist der Töpfer, wir sind der Ton. Und niemand kann ihm wehren und sagen, was machst du? Niemand. Die Selbstüberschätzung dieser Größenwahn der Menschen, das hat seinen Preis und der ist so hoch. Wie hoch wird immer klarer? Wie sehr irrt man sich, wenn man denkt, Gott wäre unserem menschlichen Wille unterworfen und steht ständig nur respektvoll bereit, unsere Wünsche zu erfüllen. Auch wenn er uns in seiner Liebe oft entgegenkommt und manchmal das so aussieht, als würde er uns zur Verfügung stehen, gibt er einen Bruchteil einer Sekunde sein Regiment aus der Hand und verzichtet nie auf sein Recht, über Mensch und Natur so zu bestimmen, wie er will, wann er will, auf welche Art er will. Er ist der höchste Engel, lobe ihn. Alles, was im Himmel ist, lobt ihm. Im ganzen Universum gibt es nicht ein einziges herrenloses Atom oder Molekül, das da unterwegs ist. Er ist der Schrecken Isaaks, die Furcht Jakobs. Vor ihm knien Propheten, Patriarchen und Heilige von Ehrfurcht überwältigt. Wir haben einfach nicht diese Sicht von einem Habakuk, der sagt, O, aber du, Herr, mein Gott, mein Heiliger, der du von Ewigkeit her bist, lass uns nicht sterben. Wir haben nicht die Sicht eines Jesaja in Jesaja 6, der sagt, im Todesjahr des Königs Usia sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron und seine Säume erfüllten den Tempel. Seraphim standen über ihm. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel, mit 2 bedeckten sie ihr Angesicht, mit 2 bedeckten sie ihre Füße, mit 2 flogen sie und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscher. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Pfosten der Schwellen von der Stimme des Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Da sprach ich, weh mir, ich vergehe. Wenn wir das vergleichen mit dem 46. Kapitel in Jesaja, wo wir sehen, wie sich das Volk Israel wieder einmal von dem lebendigen Gott abgewandt hat, hin zu den Götzen. Und zwar solche Götter, die man tragen muss, die man auf einem Wagen hinter sich herziehen muss. Kannst du dir das vorstellen? Und im Grunde sagt der Herr, wann habt ihr jemals mich getragen? Ich bin es, der euch die ganze Zeit trägt. Und ihr betet Götter an, die man tragen muss und auf einem Karren hinter sich herzieht. Jetzt wirst du vielleicht sagen, ja gut, das gilt aber nicht für mich. Wir beten nicht solche Götter an. Ich würde sagen, selbst bei einer recht kleinen Gemeinde wie wir, der unseren, wird heute der eine oder andere durch diese Tür da gekommen sein und hat seinen Gott auf dem Waage hinterhergezogen. Weil dein Gott war nicht in der Lage, die ganze Woche all deine Nöte und Bedürfnisse zu begegnen. Und der Gott, vor dem du dich beugst, ist ein Gott, der die ganze Woche nicht die rechte Antwort für dich hatte. Und so bist du hierhin gerannt und dorthin gerannt, hast versucht, eine andere Hilfe zu finden, Antworten zu finden, andere Lösungen zu finden. Du gehst zu deinen Freunden, aber du gehst nicht zu den Besten deiner Freunde. Du schüttest dein Herz überall aus, aber du schüttest es nicht an der Brust des Heilands aus. Und Gott sagt, merkst du nicht, dass ich dich tragen möchte? Und du dich auf mich stützen darfst? Und so kommen wir einer wie der andere und ziehen unseren Waage hinter uns her. Aber siehst du, wenn das der Gott ist, den wir sehen, dann ist das der Gott, den wir anbeten. Und deshalb haben wir eine bessere Gottesdienste. Mit allem, was dazugehört. Weil wir Gott nicht so sehen, wie er wirklich ist. Das ist meiner Meinung nach der Grund, warum so viele Pastore oder andere Diener im Reich Gottes nach ein paar Jahren in Dienst für den Herrn ausgebrannt sind, müde sind, aufgeben, weil sie meinen, sie müsste die Gemeindekarre ziehen. Und ja, aufpasse, dass der Karre nicht umkippt und die Hälfte der Mitglieder herausfällt. Und der Herr sagt, ich will meine Gemeinde bauen. Ich will meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Aber wenn der Herr, der die Gemeinde baut, einer ist, den wir auf dem Karren hinterherziehen, dann ist es der Gott, den wir anbeten. Vielleicht beten wir deshalb so wenig für Erweckung, weil wir gar nicht mehr diese Erwartung haben, dass der Herr noch einmal dieses Große tun kann. Am Ende der Zeit. Der Wind hat einem so lange ins Gesicht geblasen, dass man geduckt läuft. Und ein großes Wiederaufblühen einem gar nicht in den Sinn kommt. Du, der Herr, der hat mit 120 begonnen, da in der Apostelgeschichte. Und innerhalb kürzester Zeit kamen 3000 dazu und dann kamen noch mal 5000 dazu. Und dann sind die in alle Windrichtungen ausgeschwärmt. Warum sollte er das nicht tun können? Hm? Wie anders würde unsere Reaktion auf die Umstände in unserem Leben aussehen, wenn wir Gott so sehen, wie er wirklich ist? Wenn wir ihn sehen, wie in Habakuk und in Jesaja, wie in Johannes in der Offenbarung ihn gesehen hat. Überleg dir doch. Wie anders würde unser Leben aussehen, wenn wir den Herrn wirklich sehen und erkennen? Wir würden sagen, wie im Psalm 4, Vers 9, ich liege und schlafe ganz mit Frieden, denn allein du, Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohne. Oder wie in Horatius Spafford, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, mir ist wohl in dem Herrn. Oder wie Psalm 46, Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Darum fürchten wir uns nicht, wenn gleich die Welt unterginge und die Berge mitten ins Meer senken. Oder wie ein Luther vielleicht auf seine etwas derbe Art sagen würde, Zitat, aus einem verzagten Arsch kann kein fröhlicher Furz rauskommen. Ich liebe Luther. Tja. Der Puritaner Cotton Mather hat gesagt, das große Ziel und die Absicht des Amtes des christlichen Predigers ist es, den Thron und die Herrschaft Gottes in den Herzen der Menschen wieder aufzurichten. Und immer wieder können wir uns gegenseitig, ihr denkt noch immer das Detail nach, immer wieder können wir uns gegenseitig ermuntern und können sagen, wie im Lied, ihn lass tun und walten, er ist ein weiser Fürst und wird sich so verhalten, dass du dich wundern wirst. Wundern. Ja, wundern. Weil Gott macht keine halbe Sache. Erinnerst dich, er baut Sterne, Galaxien, Milchstraßen. Keine Wolkenkratzer.
Er baut den höchsten Wolkenkratzer, das neue Jerusalem. Ja.
Ich schätze ebenfalls, was ein anderer puritanischer Prediger sagte, namens Richard Baxter. Er sagte, ich predige so, als würde ich das letzte Mal predigen und als ein Sterbender zu Sterbenden. Wir haben nicht viel Zeit, ihr Lieben. Siehst du, die Lektion, die ist klar und einfach formuliert. Gott muss Gott sein und das wird er auch. Ganz einfach. Das wird er auch. Wir haben nur die Wahl, ob wir uns ihm demütig und anbetend unterwerfen oder ob wir störrisch wie ein Maulesel gegen ihn rebellieren. Entweder erleben wir das weise Handeln Gottes, indem wir ihn zu jeder Zeit und unter allen Umständen anbeten, oder wir verlieren die Freude, an seinen Plänen beteiligt zu sein, weil wir mit verschränkten Armen dastehen, daneben stehen, mit dem Fuß auf den Boden stampfen und schmollen und darauf warten, dass Gott sich uns erklärt und das tut, was wir wollen. Und ich empfehle euch dringendst, euch für das Erste zu entscheiden. Ganz egal, wie schwer es im Moment auch sein mag. Ich glaube, wenn wir eines Tages vor dem Herrn stehen, werden wir gerade das so außerordentlich zu beklagen haben, dass wir sagen, es tut mir leid. Ich habe dich so wenig gepriesen. Gerade in dieser schwierige und raue Wegstrecke habe ich dich so wenig gepriesen. Obwohl du mich doch auch da in all deiner Liebe geführt hast, in all deiner Weisheit geführt hast, mir nie mehr auferlegt hast, als ich tragen kann, alles zu meinem Besten gedient, Also vorgesehen hast, dass es zu meinem Besten dient. Alles hast du getan. Und es tut mir so leid, dass ich dich da nicht mehr gepriesen habe. Glaubst du denn auch? Doch. Es wird uns leiten. Ja. Dort in der Wüste meines Lebens, da wo ich nicht alles verstanden habe, hat er mich genauso liebevoll geführt, wie da, wo alles nach meinem Geschmack ging. Wie viel Doxologie gibt es in deinem Leben momentan? Wie viel Lobpreis? Wie viel Anbetung? Psalm 119, 164 heißt es, ich lobe dich des Tages 7-mal. Wir meckern und beschweren uns des Tages 7-mal. Psalm 113, Vers 3, vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobt der Name des Herrn. Ich finde es immer wieder herrlich, wie der Apostel Paulus manchmal inmitten der tiefschürfsten Ausführungen einer biblischen Lehre ins Lob Gottes ausbricht und wie es wie aus dem Vulkan aus ihm rausbricht. Oh, welch eine Tiefe des Reichtums, beides der Weisheit und Erkenntnis Gottes. Wie gar unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm zuvor etwas gegeben, das ihm werde wieder vergolten? Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge, ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Aidan W. Tozer hat einmal geschrieben, Zitat, solange wir keine Anbeter sind, sind wir nur religiöse japanische Tanzmäuse, die sich im Kreis drehen und nirgendwo hingelangen. Wir haben eine große Auswahl frommer Versammlungen, aber nur höchst selten ist Gott in der Mitte. Ich würde knietief durch den Dreck waten, um eine Gruppe zu treffen, wo niemand eine Show abzieht und wo nur Gott gegenwärtig ist und wo Ungläubige, wenn sie in die Zusammenkünfte kommen, dann sagen, wahrhaftig, Gott ist unter euch. Johannes 4,23, aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden, denn der Vater sucht solche Anbeter. Hört sich an, als gäbe es nicht so viele. Er sucht sie. Psalm 57, Vers 8 sagt David, mein Herz ist bereit, Gott, mein Herz ist bereit, er sagt es zweimal, dass ich singe und lobe. Ist dein Herz bereit dazu, lieber Bruder und Schwester? Kannst du den Herrn nicht loben, auch inmitten von Stürmen und Drangsal und Schwierigkeiten? Es kommt der Tag, wo all unsere Sorge, Last, Leiden, Probleme, Schmerzen und Tränen zurückgelassen werden. Wo wir bei dem Herrn sind, ewiglich. Ohne Sünde, ohne Flecken, ohne Runzeln. Das ist Grund genug, Gott zu loben. Täglich. Unsere Last dauert nimmer lange. Unsere Bürde wird nicht mehr lange da sein. Aber lerne es, in diesem Leben Gott zu loben und zu preisen. Egal, was unsere Umstände sind. dann wird die Welt vielleicht fragen, wer ist diese, die sich da stützt auf ihren Geliebten, die mitten in der Wüste Freude haben kann, mitten von all ihrer Laste und Trübsal singen kann, mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn. Wer ist sie? Das möchte ich wissen. Was hat sie, was ich nicht habe? Zeig dieser Welt diese Woche, dass du einen wahren und lebendigen Gott gehörst und anbetest und ihm dienst. Zeig ihr deine Freude, deine Dankbarkeit. Zeig dieser Welt dein Lob Gottes. Lass es hören. Mein Freund, wenn du noch verloren bist und diesen Gott und Herrn nicht kennst und noch ferne von ihm stehst, dann komm zu ihm. Kehre um, glaube an ihn von ganzem Herzen, dann wirst du errettet und kannst mit uns den Herrn preisen. Heute ist der Tag des Heils, sagt die Bibel. Heute, niemals morgen. Warte nicht länger. Komm zum Herrn Jesus Christus. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Ich schließe mit diesen Worten von Charles Haddon Spurgeon. Zitat: Hier tragen meine besten Freuden die Überschrift sterblich. Meine schönsten Blumen welken dahin. In meinem köstlichsten Becher findet sich die trübe Hefe. Meine muntersten und buntesten Vögel rafft des Todes Pfeil dahin. Meine vergnügtesten Tage verfinstern sich zur Nacht und die Fluten meiner Seligkeit verlaufen sich in der Ebbe der Sorgen. Dort aber ist alles unsterblich. Die Harfen verrosten nicht, die Krone verwelkt nicht, das Auge verdunkelt sich nicht, die Stimme versagt nicht, das Herz verzagt nicht. Und die unsterbliche Seele ist ganz aufgelöst in unaussprechlicher Freude. Seliger Tag! O seliger Tag, an dem die Sterblichkeit von der Unsterblichkeit verschlungen wird und der ewige Sabbat beginnt. Zitat Ende. Zu schön, um wahr zu sein? Nein. Aber zu schön, um es zu verpassen. Dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren und euch unsträflich mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen, dem allein weisen Gott, unserem Retter, gebührt Herrlichkeit und Majestät, Macht und Herrschaft jetzt und in alle Ewigkeit. Amen.